Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headblock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 750. Wir sprechen heute über WrestleMania-Momente, die wir lieben. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Koban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Wunderschönen guten Tag, Olaf. Ich freue mich auf die 750.
Ja, ein kleines Jubiläum und da ist eigentlich das Thema auch genau passend. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Wrestling-Liebe. Letzte Woche waren der Kai und ich noch alleine, weil bei dir die Technik nicht mitgespielt hat. Und wir sehen jetzt, der Saladin erstrahlt im neuen Licht, neuem Klang. Es ist alles besser als zuvor und es funktioniert hoffentlich auch.
Das sieht alles super aus und ich sage nur, der Hintergrund sagt alles. WrestleMania 17, mehr kann man nicht wollen. Ich bin dankbar. Die Woche hat sich gelohnt, wir haben es geschafft. Gemeinsam.
Ja.
Together, forever.
Wir haben ein bisschen gebastelt und Saladin auch ein neues Mikro bekommen. Also auch da die entsprechende Qualitätssteigerung ist auch da vorhanden. Wir arbeiten daran, dass das hier alles auf einem wunderbaren Niveau ist. Und nachdem
Danke
wir letzte Woche, nachdem wir letzte Woche auch schon über WWE so hart ins Gericht gegangen sind, was funktioniert nicht, Creative, Matches, Pay-Per-Views und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, wir bewegen uns ja in Richtung WrestleMania und das wird auch wieder Zeit für ein bisschen positive Gefühle. Warum sind wir Wrestling-Fans geworden? Was ist geil an WrestleMania? Saladin, was verbindest du denn mit WrestleMania eigentlich, so ganz persönlich?
Gut, es ist seit mehr als 27 oder 28 Jahren Teil meines Lebens, ja. Und zwar der wichtigste Teil im Sports Entertainment. Ich freue mich jedes Jahr darauf. Es gibt keine andere Show, die ich, glaube ich, oder Live-Event, den ich häufiger angeguckt habe, auf die ich mich mehr gefreut habe. Klar, es gibt so Sachen wie WM-Finale oder EM-Finale, aber, oder Champions League. Aber ich finde, WrestleMania ist immer so der Höhepunkt des Jahres. Es ist nicht nur ein Klischee zu sagen, der Super Bowl des Wrestlings, aber es ist so. Ich persönlich freue mich jedes Jahr darauf und verbinde auch Momente damit und reflektiere auch immer gerne, wo ich damals stand oder wie ich das damals empfunden habe. Und ich freue mich immer drauf. Und es gibt Highlights, es gibt weniger Highlights. Aber WrestleMania ist eine Konstante, länger als meine längste Beziehung. Deshalb freue ich mich da sehr und gib die Frage auch gerne an dich mal. Was verbindest du mit WrestleMania?
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen der Höhepunkt des Wrestling-Jahres. Für mich war es auch der Einstieg tatsächlich ins Wrestling-Fan-Dasein. Also meine ersten Bilder, die ich mit Wrestling verbinde, war WrestleMania. Es war WrestleMania 3, Hogan gegen Andre the Giant. Das habe ich nur so im Augenwinkel gesehen, als mein Vater das geschaut hat. Und das habe ich damals noch nicht schauen dürfen. Und dann der nächste Sprung war dann eben WrestleMania 6, werde ich gleich auch noch drüber sprechen. Aber für mich ist WrestleMania einfach auch immer da was ganz Besonderes. Also da, es ist ähnlich, auch zum Beispiel, ähnlich wie der Rumble zum Beispiel auch. Also da wird's auch bei mir kribbelig und auch nach so vielen Jahren kribbelt's da noch immer. Ich selbst war auch zweimal bei WrestleMania. Ich trage hier auch mein WrestleMania 20 Shirt, was ich noch halbwegs reinpasse, gerade so. Und WrestleMania 32 war ich ja auch vor Ort. Deswegen auch das war beides ein kleiner Traum. Warst du schon mal bei einer WrestleMania?
Leider noch nicht. Das ist noch so ein Traum, den ich mir erfüllen möchte. Und vielleicht sollten wir das nächstes Jahr in Angriff nehmen. Aber obwohl nächstes Jahr ist es in
Saudi-Arabien.
Ja, dieses Jahr schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Traum, den ich erfüllen möchte.
Es ist schon ein einmaliges Erlebnis, kann ich sagen. Ne?
Ja.
Also wie gesagt, ich war ja damals WrestleMania 20 in New York im Madison Square Garden. Der Power Wrestling Fanreise damals.
Top-Magazin gewesen.
Bitte?
Top-Magazin damals gewesen für seine Zeit.
Ich habe das damals tatsächlich gar nicht so viel gelesen, aber ich bin halt immer auf der Website unterwegs und dann kam das halt und ich habe es ja schon das eine oder andere Mal erzählt, bei mir war das ja so eine Herzensgeschichte. Meine Oma war kurz vorher gestorben und hatte mir 2000 Mark vererbt und hat vorher noch gesagt, wenn ich mal sterbe, ihr bekommt alle was und ich möchte, dass ihr euch davon einen Traum erfüllt. Und ich bin dann es war genau diese Summe. Also es ist halt bis heute das Absurdeste, was es irgendwie gibt. Es war genau diese Summe, die es gekostet hat. Und ich weiß noch, wie ich im Büro saß, das gelesen habe, auf der Power Wrestling Seite und dann gedacht habe, ha, das mache ich sofort. Und habe sofort eine Mail geschrieben und habe gedacht, reserviert mir einen Platz. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich will zu WrestleMania 20 fliegen. Und es war halt schon was ganz, ganz Besonderes. Und hat mir auch neue Horizonte eröffnet, muss ich dazu sagen. Ring of Honor damals das erste Mal gesehen, kann ich vorher gar nicht. Ich habe es hier im Punking AJ Styles gesehen damals zum Beispiel.
Unglaublich. Unglaublich.
Ja? Total wahnsinnig. Aber wie du schon gesagt hast, WrestleMania steht für Emotionen. WrestleMania steht auch für Momente, die im Gedächtnis bleiben, die Emotionen erzeugen und die unser Herz berühren. Und deswegen machen wir heute so eine Art Ping-Pong-Spiel. Wrestling-Momente, die uns ganz persönlich im Gedächtnis geblieben sind, die uns besonders gut gefallen haben, die uns besonders bewegt haben. Und Saladin, muss man sagen, das ist natürlich auch sehr, sehr subjektiv. Ne? Also wir machen jetzt hier kein offizielles Ranking mit A, B, C oder sonst irgendwas, sondern wir sprechen einfach über bestimmte Augenblicke, die uns da bewegt haben. Und das kann für jeden auch was anderes sein. Wir werden garantiert nicht jeden großen WrestleMania-Moment hier rezitieren können.
Ja, der ist ja auch unterschiedlich. Ne? Es gibt einmal die historische Perspektive, das WWE-Narrativ, es gibt die Fans und es gibt natürlich nochmal die subjektive Meinung von uns einfach, wie wir das empfunden haben, weil es kommt halt auch ganz drauf an. Ne? WrestleMania 3 ist ein großer Moment, aber ich habe ihn halt nicht live erlebt. Deswegen ist das für mich jetzt nicht der krasseste Moment, aber ich verstehe, warum er wichtig ist. Genauso geht es mit WrestleMania 6, Warrior gegen Hogan. Ich habe Warrior gegen Hogan Halloween Havoc 98 gesehen. Und das ist, ich habe da eine ganz andere Perspektive zu diesen beiden, ja. Und so muss man das halt auch differenzieren im Endeffekt. Ich glaube, es gibt schon Konsens über gewisse Momente in der Fanbase oder im Universe, wie man heutzutage gern sagt. Aber trotzdem ist das subjektiv. Ich freue mich trotzdem drauf, weil ich finde immer, Fanperspektive ist halt auch, wie wir es auch erlebt haben. Ja. Und was bedeutet dieser Moment? Was haben wir damals empfunden? Was ist daraus geworden? Manchmal ist das ja, das Ereignis an sich ist gut, aber der Run ist manchmal gar nicht so schön. Ja, John Cena Stichwort. Und Heel Turn. Und so muss man das einordnen, weil man damit auch immer viel Nostalgie verbindet und auch Kindheit. Was ich wirklich verbinde, ist auch, dass ich oft am nächsten Tag nicht in der Schule war, richtig. Bei WrestleMania, dass ich da 2 Stunden mal zu spät kam oder hier und da. Und bei einigen WrestleManias habe ich mich dann im Nachhinein schon gefragt, hat sich das wirklich gelohnt, ja? Aber das ist halt alles sehr subjektiv und zurück zur Frage zu kommen. Es ist unsere persönliche Top 5 ohne Ranking. Es gibt auch Flops sicher, auf die gehen wir vielleicht auch ganz kurz noch ein, aber subjektiv. Und ich glaube trotzdem, dass wir viele Schnittmengen mit vielen unseres Headlock-Universe haben.
Unser Headlock-Universe. Genau. Aber Saladin, da würde ich doch einfach mal sagen, erstmal natürlich auch Aufruf an euch, wenn ihr das hier hört oder seht, gerne auf YouTube gehen oder auf den Discord oder auf andere Bereiche, wo ihr uns irgendwie folgt. Schreibt da gerne mal, was sind denn eure Lieblingsaugenblicke dann gewesen zum Beispiel? Was hat euch besonders bewegt zum Beispiel? Was hat euch vielleicht auch geärgert? Aber wir bleiben heute erstmal positiv, weil Positivität ist was, das braucht man heutzutage auch mehr denn je. Und Saladin, ich würde sagen, Schönheit vor Alter, ich lasse dir den Vortritt mit deinem ersten Punkt.
Oh, vielen Dank, du bist so gut. Also ich fange mal an, für mich, ohne Ranking, wie gesagt, aber der Moment, der mir gleich eingefallen ist, wenn man auch den Hintergrund sieht, ist das schon das Stichwort WrestleMania 17, Maui, der Clip, der Main Event, The Rock, The People's Champ, der Champion gegen Stone Cold Steve Austin. Es war damals eine unglaubliche Zeit. ECW, WCW, die WWE, WWF damals ganz oben, die richtige Arena oder Halle und oder Arena, sorry. Und es war ein unglaublicher Kampf. Ich verbinde mit dem sehr viel und auch der Turn an sich war für mich richtig. Das war Full Circle. Der Run leider danach nicht gut, ja. Über den kann man ganz separat reden, aber ich fand den Moment wunderschön, weil ich war auch mehr auf dem Rockcamp, weil, und darf nicht vergessen, Austin war ja ein bisschen länger ausgefallen, kam zurück und Rock war für mich der größere Star auch. Und es gibt dieses tolle Sit-Down-Interview mit JR, wo halt Austin sagt, ich muss dich besiegen. Und im Endeffekt, rein psychologisch, er konnte ihn eben nicht besiegen, nur mit der Hilfe seines Feindes Mr. McMahon, dem Charakter. Und so kam dieser Handshake, dieser Moment, das sehr heelische von Austin, damals das Theme, das ich sehr toll fand, das habe ich bis heute, das von Disturbed, glaube ich, von Austin. Ich glaube, ich habe mir diesen Clip vom Turn, ich weiß nicht wie oft, bei WWE oder WWF.com angeguckt, auch Jahre später noch, weil ich das so gefeiert habe. Und das war ein toller Kampf, hatte alles auch, was dabei ist, die totale Spannung und es war einfach etwas in der Luft und dass diese WrestleMania bis heute als die beste gilt, wenn man so ein bisschen die ganzen Fanbases anguckt, im Durchschnitt liegt halt daran, das liegt auch an diesen beiden und an diesem Kampf, weil das waren die großen Stars, die Two Faces of the Company und es ist ein unglaublicher Kampf gewesen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber der Turn von Austin zu Vince, Full Circle und dass er dann auch Champion geworden ist und die Halle ist durchgedreht, ja, das Stadium.
Ja, also das war ja damals im Astrodome, wenn ich mich nicht täusche, ne? Damals genau. in Texas, in Houston.
Houston, we have a problem.
Ja, genau. WrestleMania 17 liebe ich. Also da haben wir, glaube ich, auch schon mindestens 2 Podcasts drüber gemacht. Wir haben auf jeden Fall auch Austin gegen The Rock schon reviewed, wir haben WrestleMania schon reviewed. Das ist auch für mich auf jeden Fall unter den Top 3 WrestleManias, die wir da haben. Es war auch lange Zeit meine allerliebste WrestleMania, bin ich komplett bei dir. Und du hast eigentlich alles gesagt, also My Way damals, Limp Bizkit, war auch so Zeitgeist wirklich, ne? Dieser Hype-Trailer, ja, den man da gehabt hat, ne? Und es war eben wirklich so, als dann auch der Refrain eingesetzt hat und also schnell wurde im Lied, wenn die beiden dann anfangen, aufeinander loszuschlagen, die Art und Weise, wie das geschnitten worden ist, war absolut genial. Das Match ja genauso, auch da Blut und Gewalt und wirklich, das waren damals
Stuhlschläge.
Ja, das war dann am Ende. Ne? Also ich muss sagen, ich war nie der allergrößte Fan von diesem Turn von McMahon. Ich so, ja, man kann das als Full-Circle-Moment sehen, aber irgendwie hat es für mich auch nicht so 100% gepasst, muss ich sagen, weil es so ein bisschen Schockmoment, ob das Schockmoments gewesen ist. Und wie du schon gesagt hast, danach auch der Two-Man-Power-Trip, den wir danach gesehen haben mit Triple H. Ja, nicht so geil. Aber der Kampf an sich absolut fantastisch. Ein ganz großes Aufeinandertreffen der beiden, hoher Intensität, die Crowd war komplett hooked, was das ganze Ding angeht. Beide haben da ihre Momente gehabt und natürlich dann am Ende auch Austin, der dann komplett ausrastet, diese eine Chance nur noch sieht mit den Stuhlschlägen zu einem McMahon-Turn. Du fandst den Turn gut, ich fand ihn nicht gut, das ändert aber nichts daran, dass es ein fantastischer Kampf gewesen ist und wirklich auch, für mich ist das so ein, diese Fehde der beiden ist ja auch so symbolisch für die Attitude-Era, ne? Der Aufstieg der beiden, die Fehde der beiden, die haben sich so hochgezogen. Ich liebe das. Ich kann da auch noch eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen, gerne, weil ich mich noch sehr genau daran erinnern kann, wie ich diesen Event geschaut habe. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ja, das war damals, das war ja 2001. Also zum einen natürlich haben da alle erwartet, dass irgendwas mit der WCW passiert. Aber ich habe damals, waren wir eine Gruppe von Jungs, die gerne Wrestling geschaut haben. Und als ich dann die DVD damals bekommen habe über obskure Wege, da war an dem Abend selber, war bei uns auf dem Dorf eine Party. So, und wir hatten dann das Problem gehabt, ja, okay, wir müssen halt Wrestling gucken und Party machen. Und dann haben wir halt WrestleMania angefangen zu schauen und haben dabei schon so ein bisschen was getrunken und haben dann irgendwann Schluss gemacht. Ich glaube nach TLC, glaube ich, haben wir gesagt, so ist ein guter Zeitpunkt auszusteigen und sind dann irgendwann nachts noch sehr viel mehr getrunken nach Hause gekommen und haben dann gesagt, so, wir gucken jetzt WrestleMania zu Ende. Und tatsächlich bin ich dann, nachdem wir uns dann noch Pommes und Tiefkühlgyros gemacht haben, bin ich dann bei WrestleMania 17 eingepennt und bin am Ende von Austin gegen Rock aufgewacht und hab dann zu meinem Kumpel, der auch eingepennt gewesen ist, so gemeint, hey, Alter, McMahon ist zu Austin geturnt oder Austin zu McMahon, ich weiß nicht mal, was ich damals gesagt habe oder so, und dann sind wir halt quasi, dann am nächsten Tag haben wir uns das dann richtig angeguckt, so im vollen Kraft unseres Geistes, aber ändert nichts dran. Fantastischer Kampf, aber das war so meine Art und Weise, wie ich das damals erlebt habe, ja.
Klingt ja nach einem auf jeden Fall sehr spannenden Abend, ja, den man nicht vergisst, oder morgen. Ich kann nur eins noch sagen, also bis heute, ich habe mir letztens mal wieder das Limp Bizkit Album von damals angehört, wenn ich My Way höre, ich verbinde das wirklich bis heute mit WrestleMania 17. Auch es gab auch das Segment bei SmackDown, wo die zwei dieses Interview geführt haben mit dem Bier hin und her. Es war so viel Erwartung und so viel, das war ein unglaublicher Clash von diesen zwei Giants, ja, und das war unglaublich. Also, ja, kann man heute gar nicht beschreiben, weil es sowas leider auch so in dem Kontext nicht mehr gab. Es gab gute Sachen, es gibt gute Sachen, aber Rock Austin in ihrer Prime, das wird es leider nicht mehr geben.
Nee, das war halt unglaublich einfach, kann man nicht anders sagen. Ich bleib einfach bei WrestleMania 17. Ich habe da natürlich auch andere Punkte, aber ich bleib mal bei WrestleMania 17, meinem ersten Punkt, weil natürlich gehört da auch TLC für mich rein. Ne? Also für mich ist WrestleMania auch immer dieses Showcase-Matches, die du immer wieder da hast. Und da gehört zum Beispiel dieses Match eindeutig für mich dazu, also mit Edge und Christian gegen die Dudleys, gegen die Hardys, TLC in absoluter Perfektion, muss man sagen. Noch ein bisschen besser als das SummerSlam-Match in meinen Augen, was wir davor gehabt haben. Auch mit Lita und Spike Dudley und Rhino noch mit dabei und die Spots, die sie abgerissen haben. Absolut fantastisch, was halt unglaublich gewesen ist, was die damals gebracht haben. Und dieses Match, also das Match kannst du heute problemlos bringen und es wird sich niemand langweilen, weil das damals die Latte so hochgelegt hat, was die Athletik, was die Risikobereitschaft und so angeht. Und deswegen muss ich das nennen. Und ich mogel ja hier auch so ein bisschen, weil wir gesagt haben, wir machen 5 Momente. Ich habe eher so 5 über Kategorien mehr ausgesucht. Ein Match, was ich vielleicht noch häufiger gesehen habe, war das Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon bei WrestleMania 10. Weil auch das für mich so ein Moment gewesen ist, wo ich nicht glauben konnte, was die da abgerissen haben. Die Gewalt, die Härte, die Athletik, die Story, die die beiden erzählt haben. Auch wenn das Ende vielleicht nicht ganz so gut hingehauen hat, aber das war egal. Es war einfach was, was du so in der Form noch nie gesehen hast. Und das ist auch ein Teil von der WrestleMania-Faszination für mich, ne? Also dieses ganz Besondere, was du da sehen möchtest. Hast du da so eine Beziehung zu diesen extrem riskanten, aber athletischen Matches in der WrestleMania
History? Ja, also TLC ist für mich ein Highlight und das war damals unglaublich. Das war auch eine Entwicklung. Die Tag Team Division hat sich ja damals auch unglaublich entwickelt. Du hast ja SummerSlam erwähnt. Die haben schon beim Rumble, die Hardys, Dudleys haben schon unglaublich geliefert im Jahr 2000. Toller Pay-Per-View. Triple H Cactus Jack empfehle ich. Und das hat sich dann so kontinuierlich gesteigert und das war dann wirklich die Peak. Und es war unglaubliches Aufeinandertreffen. Es war auch ein Wechsel und ich glaube, das Razor Shawn Michaels ist einer der wichtigsten Kämpfe der 90er Jahre, würde ich sogar sagen. Was sie damals gezeigt haben, ist auch ikonisch, schon wie Razor unter die Leiter geht und dann mit beiden Gürteln oben hält. Auch unglaublich, was sie da gezeigt haben. Man muss ja nicht vergessen, es war 1994, ja. Und wir kamen gerade von der Hogan-Ära, die ja doch sehr, ich sag mal, vorsichtig, etwas langsamer vom Stil war und bequemlich.
Bodenständig.
Bodenständig ist das richtige Wort, genau. Und das war eigentlich Wrestling 2000, kann man sagen. Ja, aber schon vor seiner Zeit irgendwo. Und Shawn Michaels und auch Razor Ramon sind zwei große Namen aus den 90ern. Und sie haben beide von diesem Match profitiert. Und das Match kann halt heute immer noch, kann man bringen. Ja, das kann man Leuten heute noch zeigen und die werden sich nicht langweilen. Es sind viele Kämpfe, wo man heute schon etwas schwieriger hat. Aber es hatte eine klare Ringpsychologie. Die Lada wurde stark eingesetzt und es war wirklich in den 90ern, das war einer der Matches, die man gesehen haben musste.
Ja.
Ich kenne niemanden, der sagt, dieses Match, ja, das ist nicht gut, sondern das ist die Messlatte bis heute für Lada-Matches. Und das muss man sich mal geben. Wir haben Lada, wir haben sogar Pay-Per-Views, die nach Money in the Bank etc. Aber das ist immer noch einer der Standards. Und die hatten beim SummerSlam ja dann 95 den Rückkampf, der ist auch gut, aber so stark wie das SummerSlam 94, Entschuldigung, WrestleMania 94. Ist nie wieder rangekommen.
Es ist eine sehr andere Match-Story auch damals gewesen, auch eine ganz andere Konstellation, ne?
Ja.
Mit Shawn Michaels als Babyface dann eben beim SummerSlam, dann auch diese Story mit, da ging es ja aufs Knie sehr stark, ne, wurde sehr stark eigentlich fast eine klassische Wrestling-Story erzählt, während beim SummerSlam ging es halt darum, dass diese beiden, also weil Shawn Michaels nicht der Champion gewesen ist, so, aber er hat sich ja so genannt damals, deswegen hatten wir auch die zwei Belts, Fehde, die lange aufgebaut gewesen ist. Und wie gesagt, diese Risikobereitschaft war einfach unglaublich, ne? Der Splash von oben von der Leiter runter, die Schläge mit der Leiter, diese Physis, auch diese Geräuschkulisse, die du plötzlich gehabt hast, dieses Metall, was aufeinander geknallt ist. Das ist heute sowas, das hat man irgendwie oft, aber damals war das unglaublich neu und auch da kann ich mir eine witzige Geschichte erzählen, wie ich das damals geschaut habe. Da war ich nämlich noch beim Konfirmandenunterricht, so kurz vor meiner Konfirmation und da musste ich dann immer regelmäßig in die Kirche gehen am Sonntag. Und ich habe dann, bevor ich das komplett schauen konnte, also bevor ich zur Kirche gegangen bin, habe ich halt angefangen, WrestleMania zu schauen und habe dieses Match dann noch sehen können. Ich weiß nicht, wie viel Uhr ich aufgestanden bin. Ich bin sehr früh aufgestanden, um mir das anzuschauen. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe dieses Match gleich nochmal geschaut, weil ich es so geil fand. Ich saß quasi da in der Kirche und habe eigentlich gedacht so, Razor Ramon, Shawn Michaels, ich will sehen, wie das weitergeht. Ich will es nochmal sehen, weil es halt so unglaublich gewesen ist. Ja, die kleine persönliche Geschichte dazu.
Naja, wie gesagt, must see. Und vielleicht, ich würde noch ein Spot von dem TLC noch nennen, ne? Als, ich glaube, Barbara Ray war es, der durch die vier Tische durch ist.
Mhm.
Das war auch ein unglaublicher Spot. Also so einen ähnlichen gab es am SummerSlam, aber es war trotzdem unglaublich. Das wurde ja dann auch oft kopiert. Oder auch, wo Devon und Jeff Hardy, nee, der Spear von Edge, sorry.
Genau, Spear war auch, bei Devon hatten wir auch, der da oben runtergefallen ist.
Ja, es
gehasst also, hat, weil er Höhenangst hatte.
Es waren unglaubliche Spots dabei und das kann man gar nicht vergessen. Bei Shawn und Razor fällt mir immer wieder ein, das Finish, wo Shawn mit seinem Fuß an den Ringseilen dann sich dann verheddert. Es ist super gemacht und ich mochte immer das Razor-Theme sehr und es war einfach, es ist eine ikonische, wirklich einer der ikonischen WrestleMania-Szenen, ja, und ich glaube, es ist auch gut, dass wir bis heute darüber reden.
Ja.
So, ich bin wieder dran. Ich würde dann zu meinem nächsten Moment kommen, den zweiten, und das ist, ich glaube, keine Überraschung. Ich gehe eine WrestleMania weiter. WrestleMania 18. Hollywood Hogan gegen The Rock. Icon vs. Legend. Und ich glaube, jeder, der moderner Wrestling-Fan ist, der sich mit diesen beiden Ikonen beschäftigt hat, der wird dieses Match kennen. Es ist einer der unglaublichsten Momente. Es ist in der Midcard irgendwo in Toronto, Canada. Und es ist eine unglaubliche Crowd, die hinter Hogan steht. Es ist ein gut geworktes Match. Viele kritisieren ja immer so ein bisschen den In-Ring-Style, aber das Match hat genau das gemacht, was man wollte. Es hat die Reaktionen gezogen. Rock hat verstanden, wo er ist, was er macht. Und es waren wunderschöne Bilder. Ich war nie Hogan-Fan, aber auch in diesem Moment hat alles gepasst, finde ich. Er war sympathisch, er war over. Er war mehr over als The Rock. Das hat, glaube ich, jeden geschockt irgendwo. Und es war halt auch eine ikonische Rückkehr, weil man darf nicht vergessen, Hogan war für die ersten 9 Jahre vor allem der Franchise, das Face of the Company. Und dann trat er gegen The Rock an, der nach Brad, Shawn und Austin halt der Nachfolger oder das nächste Face war. Und es war ikonisch. Es waren wunderschöne Momente. Auch mit dem NWO-Eingriff. Dann haben die zusammen noch gewirkt. Tolles Dressing-Storytelling. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Moment noch größer in den Jahren 2000er waren als dieser Kampf. Die Reaktionen, alles, was damit zu tun hat, ist alles, wofür man, glaube ich, Sports Entertainment / Pro Wrestling liebt.
Die Reaktionen aus dem Publikum haben das Match natürlich so extrem gemacht. Und die beiden waren auch so gut da drin, damit zu arbeiten. Die haben es nicht gerusht, Die haben sich die Zeit gelassen. Die wollten da nicht von Spot zu Spot zum Finish rennen, sondern die wollten sich Zeit lassen. Die haben dem Publikum auch die Gelegenheit gegeben, sich da auszupowern. Das ist ja dann später einem Triple H und Chris Jericho im Main Event zum Nachteil gereicht worden, dass die Crowd einfach komplett leer gewesen ist, emotional. Es ist nicht das allerbeste Wrestling-Match, aber es ist natürlich von den Emotionen, von den Reaktionen her absolut herausragend. Und auch das war so ein Ding, da kann ich mich auch noch sagen, ich finde das, bei mir ist es wirklich so, ich habe zu besonderen Momenten kann ich mich daran erinnern, wo ich da gewesen bin und was ich da gemacht habe.
Ja.
Und das ist jetzt hier auch wieder so der Fall. Also ich weiß, dass ich das beim Kumpel geschaut habe, auf der Couch, und dass ich dann im Verlauf des Matches zu ihm gemeint habe, ey, Alter, mach mal ein bisschen lauter. Ne, und dann haben wir halt wirklich die Boxen komplett aufgedreht, damit wir diese Stadionatmosphäre irgendwie mitnehmen konnten, irgendwie aufsaugen konnten. Ne, dass am Ende The Rock gewonnen hat, war egal. Aber das Ding war eben, dass ein Hogan da so wieder in Empfang genommen worden ist von dem WWE, WWF-Publikum. Das war halt unglaublich. Ne? Und auch das war halt einfach ein ganz, ganz geiler Moment. Und auch das gehört zu WrestleMania, dieses Aufeinandertreffen der Generationen, das darf man auch nicht vergessen, ne? Was das für ein Clash der Stile, aber auch eben der Charaktere und eben auch der Wrestling-Ären quasi gewesen ist hier, oder? Das kann man sich heutzutage...
Es ist so wie man Tyson gegen Ali in ihrer Prime, ja, das, wenn man es im Boxen vergleicht. Es wurde, glaube ich, sogar damals von Jerry Lawler, glaube ich, gesagt, es ist so, es ist unglaublich, weil Hogan, man darf das nicht vergessen, Hogan war WrestleMania. Er stand in 8 der 9, glaube ich, Main Events in den ersten Jahren oder 7 und dann kommt halt Rock, das ist natürlich, die WWE hat sich entwickelt, etc., etc., aber es war die Rückkehr von Hogan und es war was ganz, ganz Besonderes, glaube ich. Man hat das auch unterschätzt, glaube ich,
ja,
weil er als dieser NWO-Guy kam und ich meine, dieser Auftritt hat ihm ja dann noch den Titel bei Backlash sogar noch gebracht, seinen letzten WWF-Run, aber es war was ganz Besonderes. Ich hab das damals, glaube ich, über so ein Tape, ja, geschaut. Und ich konnte das, es war ein wahnsinniger Moment, weil die Crowd halt so into war, die Reaktion. Und es war wirklich ein langsamer Aufbau, aber es hatte ein gutes Storytelling, es hatte genau die Ringpsychologie, die halt ein Hogan-Match braucht. Und The Rock hat seinen Part getan. Und Rock hat ja auch heelisch irgendwann geworkt. Das fand ich auch sehr stark und es war toll. Also es ist einer bis heute, glaube ich, einer der größten WrestleMania-Momente. Und für The Rock war es wirklich eine gute Line. Ja, er hatte nur starke WrestleMania-Auftritte in den Jahren. Und ich wundere mich bis heute, dass Austin ja das freiwillig abgelehnt hat. Er wäre ja eigentlich der Gegner gewesen und er hat das freiwillig abgelehnt. Das war, glaube ich, ein großer Fehler von Austin. Aber zum Match zurück, einer der besten WrestleMania-Momente für mich persönlich. Und ich bin wirklich weder großer Hogan-Fan, eher großer Rock-Fan. Und trotzdem war es wunderschön.
Absolut geil. Also auch das kannst du dir heutzutage noch anschauen. Nicht wegen des In-Ring-Geschehens, sondern eben wegen der Emotionen, die dazu gehören. Ne? Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil.
Und das gehört halt zum Wrestling halt auch sehr viel dazu. Ja, man muss eben nicht ein Highspot-Monkey sein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern du musst es schaffen, over zu bekommen. Ja, und Hogan war halt over mit seinen simplen, einfachen Moves. Er war over.
Ja.
Und Rock hat sich ja eher angepasst auf ihn. Und das sagt sehr vieles, wie man halt eine Crowd... Wenn man over ist, dann muss man nicht so viel machen, ja, sondern man kann less is more, wie man schon sagt. Und das gilt ja nicht nur im Wrestling oder im Leben. Das ist einfach so. Manchmal ist weniger mehr. Und ich glaube, das zeigen die beiden das, ja.
Bin ich komplett bei dir. Wenn wir über Hogan sprechen, müssen wir natürlich über meinen Kindheitshelden, den Ultimate Warrior, sprechen. Ich habe schon eingangs so ein bisschen erwähnt. Ich habe so tatsächlich so mehrere Warrior-Momente. Deswegen auch die habe ich so ein bisschen in der Kategorie gestellt. WrestleMania 6, mein Einstieg ins Wrestling. Und wenn du mich fragst, was ist so mein erstes Bild, wenn ich an Wrestling denke, ist es wirklich auch neben Andre the Giant und Hulk Hogan von WrestleMania 3, ist es dann eben WrestleMania 6. Nicht unbedingt, wie der Warrior da steht mit diesem Feuerwerk, sondern wirklich dieser Entrance vom Warrior, wenn er da diese lange Rampe entlang rennt und alle anderen sind vorher auf ihrem kleinen Wägelchen gekommen und er rennt halt da eben lang. Das wahrscheinlich bis dato beste Warrior-Match, was wir jemals gesehen haben. Der Hogan hatte zumindest an dem Abend den Schlüssel zum Warrior, muss man hier an der Stelle ganz klar sagen.
Pat Patterson.
Ne? Der auch, genau.
Producer. Ja. Der Producer des Matches, muss man mal erwähnen.
Ja, aber da auch da, ne? Auch da Hogan hat ja aber auch im Match schon ganz schön viel Einfluss auf ihn genommen, weil Warrior ja schon nach dem ganzen Sprinten da schon durchwindet gewesen ist. Aber ich lieb die Art und Weise, wie man die Superpowers, die Superkräfte der beiden so ein bisschen dargestellt hat, den Hulk ab und eben das Aufpushen des Warrior, wie man das dargestellt hat. Auch am Ende, ne, dass der Leg Drop daneben geht, dann der Warrior in die Seile mit dem Big Splash. Die Reaktion der Zuschauer. Man hat auch damals gedacht, es wäre ein Generationenwechsel. War dann nicht so. Aber lieb ich. Hast du spezielle Erinnerungen an den Warrior für dich? Außer jetzt kommen nicht wieder mit dem Halloween Havoc 98.
Ultimate Warrior. Okay, also ich habe Memories von ihm. Natürlich sein WCW-Run. Dann Shoot-Interviews. Ich fand, er war einer der Shoot-Interviews, die interessant waren. Weil er so ein bisschen offener auch über Themen geredet hat. Kann ich bei Highsports empfehlen. Wo man dann doch, es ist halt weniger auf dieses Charakter, sondern ehrliche Antworten gibt. Später wurde es dann ein bisschen schwieriger. Schwierige politische Einstellungen.
Das ist richtig.
Tolle DVD. Ich fand die Demise DVD total witzig. Die habe ich mir schon oft angeguckt.
Die Self-Destruction of the Ultimate Warrior.
Ja, die ist so witzig produziert. Also, ich weiß schon, was die für einen Sinn hat, aber ich finde halt Momente in dieser DVD total witzig. Da ist ja so die Promos und alles, was damit zu tun hat, auch die Leute. Natürlich ist sie sehr in ein bestimmtes Narrativ. So, und so muss man sie auch einordnen. Und dann natürlich seine Rückkehr und leider sein tragischer Tod. Ich fand, dass dieser Moment mit Hogan, ich habe das eher durch Clips damals mal gesehen und dann das Match auch schon in den 2000ern mal auch gesehen und ich habe das schon verstanden. Das ist ein großer Moment gewesen. Ich war schon ein bisschen von der WWE so sozialisiert. Also diese 2-5-Doku, die hat mich schon auch so ein bisschen, ich habe schon auch auf ihn down geschaut, ja, und habe auch ihn so, ja, so ein Typ halt, der weiß nicht, der Wrestling halt, der das Business null gelebt hat, ja, und der halt, aber das ist ja nicht seine Schuld, ja, sondern er ist eben dann halt gepusht und er hat seinen Part, den er machen musste, damals gut gemacht, dass er der Run dann nicht funktioniert hat. Er ist nicht das Fake, man hat es versucht, aber es hat halt nicht funktioniert. Aber ich verbinde mit Ultimate Warrior, muss ich sagen, leider eher diesen tragischen Tod auch.
Ja.
Das war ja dann doch, ich finde schön, dass er wenigstens am Ende den Frieden mit der WWE auch und wie es aussah, auch mit vielen anderen Bereichen gemacht hat. Aber ich fand, so in der Mitte 2000er oder Ende 2000er waren dann schon auch viele skurrile Auftritte,
ja.
Furchtbare homophobe Aussagen. Und heute wird das, ich weiß nicht, ob das heute noch, wenn er heute wird, er vielleicht funktionieren. Aber ich glaube, dass man sollte ihm schon den Respekt geben. Ich finde aber klar, er hat natürlich auch von dieser Zeit sehr profitiert. Er war, seine In-Ring-Skills waren doch sehr limitiert und trotzdem hat einen Impact gehabt und natürlich sein WCW-Run, ich glaube, über den wollen wir gar nicht reden.
Über den Mantel des Schweigens.
Die One Warrior Nation, ich habe das die ganz verstanden und für mich war das ja auch so, wenn du den nicht kanntest, dann siehst du diese komischen Skits, diese unglaublich langweilige Promo mit Eric und wo man so auch Hogan sieht, auf einmal guckt er so hoch, weil er denkt, was redet der da, ja? Das ist einer der realsten Momente von Hogan in dem Ring, glaube ich. Und ja, das verbinde ich mit ihm. Aber er hat einen ikonischen WrestleMania 6-Moment. Ja, das kann man ihm nicht wegnehmen und da sollte man auch ihm den Respekt zollen. Und er hat eine gute Hall of Fame-Rede gehalten, by the way. Und die kam halt auch eher etwas weniger One Character, ja. Aber den Satz muss ich sagen, Warrior wird auch oft erwähnt, wenn man Never Meet Your Heroes. Das sind einige, die da schon sagen, ihn auch erwähnen. Er war eine schwierige Person, glaube ich. Ich glaube, dass er einfach seinen Part dafür getan hat. Und er hat ein WrestleMania Main Event gehabt und das muss man einfach erwähnen. Er gehört zur Geschichte, aber er hat jetzt nicht den Impact gehabt, den er sich vielleicht gewünscht hat. Obwohl er eine massive Fancrowd hatte. Darf man nicht leugnen.
Er war halt damals ein Superheld, ne? Muss überlegen, da war ich, als ich das gesehen habe, war ich irgendwie 10 Jahre alt, ne? Und das war schon was ganz Besonderes. Deswegen, ich habe so verschiedene, also auch da, das ist natürlich der größte Moment, aber ich möchte auch noch ganz kurz der Vollständigkeit halber erleben. Ich liebe auch das Match gegen Randy Savage im Jahr drauf. Auch absolut fantastisch. Auch dann ja. mit der Story, also die Story an sich, dieses starke Career-Match. Promos. Ja, stark, also ne, auch dann, was danach passiert ist und so. Absolut, absolut geil. Und dann haben wir eben auch noch das Jahr drauf das Comeback vom Warrior gehabt, nachdem er da ja zwischenzeitlich weg gewesen ist, in diesem absolut skurrilen Finish mit Hogan gegen Sid, mit dem gebotschten Eingriff von Papa Shango, der viel zu spät kommt.
Ja.
Der Warrior, der mit kurzen Haaren zurückkommt, plötzlich einen modernen Bob trägt und wo dann ja auch die Gerüchte online oder die Gerüchte es gab, dass es gar nicht mehr der Warrior ist und der originale Warrior ist gestorben und das ist jetzt ein anderer. Auch da weiß ich noch, wie ich das geschaut habe. Das lief damals live auf Tele 5. Das war die erste Show, die man so live schauen konnte. Habe ich mit einem Kumpel geschaut. Und ich war total geflasht, dass der Warrior wieder da ist. Ich weiß noch, dass ich nicht pennen konnte danach und voller Euphorie gewesen ist. Und das war schon fantastisch. Ne? Das muss man halt lieben. Aber da muss man, glaube ich, auch, da bin ich halt auch ein Kind der Zeit, der das damals gesehen hat. Und ja, WrestleMania 8. Ich will nur meine Warrior-Momente abschließen. Dann darfst du wieder.
Alles gut. Ich glaube, ist alles gesagt dafür. Dann würde ich den nächsten Moment erwähnen, der für mich kommt. Das ist auch ein Match, das ich auch vielen schon mal gezeigt habe. Also nicht Wrestling-Fans. Es ist WrestleMania 22 Edge gegen Mick Foley. Das Hardcore-Match. Ja, der Spear durch den brennenden Tisch und insgesamt das Match. Ich war damals großer Edge-Fan, muss ich auch sagen. War ja New Year's Revolution, der Cash-In und auch mit Lita und dieses ganze Rated R, die tolle Cena-Fehde, die dann ja noch kam, die legendäre. Und ich muss sagen, Edge war bei mir sehr over und Mick Foley, der ist in meinen Favorite-Matches immer wieder dabei, obwohl ich ja den Stil gar nicht so schätze, aber ich finde, dieses Match hatte alles und war unglaublich auch und auch Edge, also er sah schon, wenn man das Match sieht, ne, auch der Spear in den Tisch, der in Flammen steht, das fand ich eine der unglaublichsten Aktionen und wenn man dann sieht, wie Edge zum Pinfall sich da hinkrault. Er sieht wirklich aus, also er sieht nicht mehr gut aus, ja. Und er sieht wirklich schon hart aus. Und ich muss sagen, ich habe das Match damals sehr gefeiert. Ich habe schon länger nicht mehr gesehen, aber das ist einer meiner Momente, wo ich sage, wenn ich zurückdenke, das ist einer der tollen Momente. Ich weiß nicht, was du mit den beiden verbindest. Mick Foley hat ja, die haben ja dann nochmal bei One Night Stand dieses Tag Team Match noch gehabt. Terry Funk und Edge gegen Dreamer und Foley. Edge und Foley mit den anderen zwei, was auch unglaublich war. Aber
ja. Ja. Großer Fan von dem Match, großer Fan der Geschichte auch damals gewesen. Für mich hat dieses Match für Edge und auch diese ganze Geschichte für Edge sowas Ähnliches getan, wie die Fehde von Mick Foley für Randy Orton auch getan hat. Du hast Edge plötzlich aus einem anderen Licht gesehen, weil er diesen Weg dann auch gegangen ist. Und, ja, bitte?
Und auch The Rock und Foley. Ja, also wer Rumble 99 gesehen hat, das war schon, und auch dann Halftime Heat war Gott sei Dank etwas mehr entertaining. Das hat für mich, war für mich ein anderes Level danach. Und auch ja. Triple H im Jahr 2000, nach dem Rumble-Match. Mein Favorite-Match aller Zeiten. Foley hat viele gemacht, ja. Man muss ihm das immer geben.
Ja. Aber auch das Match hier, ne. Also, ich habe so, wenn ich drüber nachdenke, ich kann mich an so viele einzelne Dinge erinnern hier draußen. Klar, dieser Flaming Table Spot am Ende ist natürlich ein so ein Ding. Aber zum Beispiel, das war doch auch das Teil, wo sich Mick Foley Stacheldraht um den Körper gewickelt hat und ja. da sein Flanellhemd drüber gezogen hat und als Edge dann den Spear gezeigt hat, dann hat er sich die Schulter gehalten und den Arm und hat am Arm geblutet deswegen. Ja. Und so auch die Barbed Wire Mandible Claw gegen Lita zum Beispiel, wo dann Lita irgendwie auch angefangen hat zu bluten und sowas. Es ist halt so viel Tolles dabei. Es ist ein hochgradig emotionales, blutiges, hart geführtes Match, was du aber genau hier in der Situation genauso auch brauchtest. Und es war für damalige Zeit auf so einer WrestleMania-Card auch fast schon ungewöhnlich, aber genau deswegen sticht es halt auch so heraus. Ähnlich wie TLC und vielleicht auch das erste Leiter-Match, oder?
Ja. Und es war das absolute Highlight von WrestleMania 22, glaube ich. Und es hat Edge in ein völlig neues Licht gerückt. Und es war ein abgedateter Hardcore-Style, würde ich sagen. Es war jetzt nicht nur irgendwelche unsinnigen Spots, sondern es hat schon in die Story reingepasst. Und zwar alles. Und deswegen war das auch so unglaublich. Und ich glaube, die Funk-Tags waren ja auch noch so im Spiel. Es hatte alles einfach. Und ich glaube, beide sahen danach auch wirklich aus, als sollten sie mal erst mal 4 Wochen im Krankenhaus liegen, ja. ja, es sah ja wirklich unglaublich aus. Und ich habe das wirklich, Leute, die dann Wrestling und die Physik hinterfragen und auch alles, was damit zu tun hat, habe ich öfters dieses Match gezeigt. Also guckt euch das mal an. Guckt euch die zwei bitte mal an, vor allem Edge. Er sah, also das sind unglaubliche Bilder am Ende, wo er zum Pin vor sich scrollt. Und er sieht, also das hat ihn zum Main Eventer gemacht, zum endgültigen Superstar. Und Highlight im Jahr 2006, vielleicht auch Match of the Year. Ich weiß nicht, was damals gewählt wurde. Für mich war es.
Aber ja, ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von dem Match. Und ich pick mir da jetzt auch, wenn wir gerade schon von Star-Making-Performances sprechen, um hier immer so die schönen Übergänge zu schaffen. Ich versuche immer, das so ein bisschen anzupassen. Weil ich weiß nicht, was du nennst. Das ist ganz interessant. Also ich habe dir zwar meine Liste geschickt, aber ich weiß nicht, was du nennst. Und das ist ein bisschen das Interessante hier an der Geschichte. Dann nenne ich Star-Making-Performance WrestleMania 13, Stone Cold Steve Austin gegen Bret Hart, Submission Match, Ken Shamrock als Special Guest Referee, Austin, der blutend im Sharpshooter aufgibt. Nein, er gibt nicht auf, er schläft nur ein. Er wird bewusstlos und Ken Shamrock läutet dann irgendwann die Glocke. Die Bilder von Austin Sharpshooter sind natürlich ikonisch, wo er sich hochdrückt, in die Kamera brüllt und das Blut fließt auf dem Boden und es ist einfach eine unglaubliche Szene. Aber ich finde, dieses Match ist halt so viel mehr und das zeigt halt eben gerade sowohl einen Steve Austin von dieser Kämpferseite als auch Bret Hart, der da ja schon härter geworden ist, als es vorher gewesen ist, aber auch trotzdem nicht absolut unfair gewesen ist, sondern gnadenlos eigentlich eher gewesen ist. Gut, er hat am Ende nochmal attackiert, dadurch gab es ja den Double Turn. Bret Hart, der dann gegen die USA geturnt ist, gegen die Fans dort. Auch eine geile Story, die liebe ich auch. Aber dieses Match gehört für mich auch zu den, ich glaube, rein von der Matchqualität her würde ich das sogar unter die Top 3, Top 5 WrestleMania stellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich liebe dieses Match, ich habe es unglaublich oft geschaut. Ganz hohe Intensität, großes Character Work, geile Bilder, die wir da auch haben. Also wenn man von einem blutenden Mann als geil sprechen kann. Aber ich liebe das. Was sind deine Assoziationen damit?
Ähnlich. Also es ist ja auch einer meiner rund um Weihnachten Matches, wo ich gerne wieder angucke. Ist ja so. Ich finde, dass beide davon natürlich unglaublich profitiert haben und es ist einer der stärksten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Ich finde, Brad geht ja noch als Face rein. Er wird ja schon noch ein bisschen angefeuert, aber dann wird er halt heelisch, die Chemie ineinander und es hatte halt das Gefühl eines echten Fights. Und war von Anfang an. Und die beiden hatten auch so eine unglaubliche Chemistry. Ja, das muss man auch den beiden lassen, auch schon bei der Series. Und es hatte, Brad hatte ja damals so ein bisschen dieses Whiny-Gimmick, ja, das führt er ja zum Teil so ein bisschen heute noch, zieht er das ja noch durch. Und ich muss sagen, ich war großer Bret Hart-Fan, ich respektiere Bret Hart bis heute sehr, auch wenn mir manche Sachen, wo ich mir auch mal den Kopf schüttle, aber es war einer deiner letzten großen Performancen, glaube ich. Und er verdient mehr Respekt, weil es zeigt auch, dieses Match zeigt einfach, wie stark, was für ein krasser Performer er war. Er hat Austin in dem Match gemacht, ja, und er hat auch Austin 96 erst ausgewählt. Austin war noch nirgendwo im Jahr 96. Und das fing mit der Serie schon der Fehde an und dann war das so, eigentlich sollte ja der Main Event Michaels gegen Brad sein, also das Rückmatch, und das wurde ja dann, he lost his mind, ja. Dann fand das leider nicht statt. Und dann hatten wir das. Und ein Submission-Match, obwohl wir wissen, Austin ist gar kein Submission-Wrestler, war das trotzdem unglaublich eine Spannung und es hat Austin gemacht. Diese Bilder sind ikonisch, die Spots sind unglaublich. Vince, guter Commentary da, muss man auch sagen. Das hat schon damals auch alles gepasst. Auch Ken Shamrock muss man erwähnen, der hatte so diesen Realist-Faktor. Und dieses Match wurde ja dann kürzlich, letztes Jahr war es, glaube ich, sogar bei der Hall of Fame, Match of the Hall of Fame oder was auch immer die Segmentierung heißt. Und es ist schön. Ich glaube, dieses Match hat viele auch beeinflusst, auch heute, und hat einfach einen ganz besonderen Platz. Es ist ein richtiges Pro-Wrestling-Match, würde ich sagen. Und es gibt auch viele Side-Stories, die interessant sind, ja, von dem Match und es ist unglaublich. Und ich verbinde damit, ja, einer der letzten großen Kämpfe von Brad. Insgesamt ein interessantes und starkes Jahr 97 von ihm und Austin seinen Beginn seines Aufstiegs, weil ein Jahr später hat er dann den Titel geholt. Aber das war der Moment, wo jeder wusste, Stone Cold Steve Austin ist der Next Champion. Wie groß er dann wusste, wussten wir nicht, aber er war der Next Guy und das wussten wir. Und er deserved it.
Ja, also war, wie gesagt, er hat die Reaktion gezogen, wie du schon gesagt hast. Ne? Man hat es ja auch gemerkt, dass da was Großes kommen würde, ne, dass auch aus ihm etwas heranwachsen würde, weil die Zuschauer schon so in seine Richtung gegangen sind. Ne? Nach dem King of the Ring-Sieg natürlich auch. Aber auch gerade diese Fehde mit Bret Hart. Wir haben gerade Cactus Jack angesprochen. Ne? Also Bret Hart ist auch hier für den Steve Austin, übernimmt er sozusagen die Rolle, die in Austin auch zu dem Zeitpunkt gebraucht hat. Er brauchte diese Matches gegen den Bret Hart. Und auch gerade dieses Match, ne, auch dass er da nicht aufgegeben hat. Das unterstreicht halt eben auch einfach nochmal seinen Charakter so gut. Und ja, ganz fantastisches Match. Also wer das noch nicht gesehen hat und hier Headlock hört, unbedingt nachholen, weil das ist ein absoluter Klassiker.
Ich würde nur noch hinzufügen, die Intensität ist unglaublich zwischen den beiden und auch die Chemistry. Das ist sowas, weiß ich gar nicht, ob das nochmal so in dem Maße, vielleicht Lesnar, Cena, Extreme Rules 2012, aber es ist eine unglaubliche Intensität in dem Match und Chemistry da. Kann man nur empfehlen, jedem. Ich würde ein Match nennen, das hätte ich vielleicht davor nennen sollen, aber das ist gar nicht so das Match, sondern ich finde, das ist eher so, das deserved, das ist ein wichtiger Punkt für WrestleMania. Es ist Hogan gegen Vince McMahon, WrestleMania 9.
Okay.
Es ist für mich gar nicht so sehr das Match. Ich finde eher das Promo-Video und auch der Stare-Down dann der beiden. Ich finde es halt sehr wichtig, weil beide eben vor allem Vince als Behind the Scenes und Hogan natürlich als der Franchise-Player WrestleMania groß gemacht haben. Und der eine Erfinder und der große Worker. Und ich finde schon als Mean Gene dann, wenn dieses Promo-Video immer kommt, finde ich ganz besonders. Über das Match kann man streiten. Ich finde, es ist in Ordnung. Ich finde auch der Eingriff von Piper, der kam so aus dem Nichts. Das hat auch dazu gepasst. Vielleicht war es ein Tick zu lang, ja. Aber ich finde, dass wenn die beiden dann diesen Stare-Down haben, das ist was Ikonisches. Und WrestleMania lebt halt auch von diesen beiden. Und es ist halt ein wichtiger Moment. Und Wrestling braucht diese Momente. Es braucht diese ikonischen Momente. Wir haben leider Bret gegen Hogan nie bekommen. Wir haben viele andere Dinge, auch Takers Ding nie bekommen. Aber dieser Moment ist wichtig. Wichtig für die WrestleMania-Geschichte. Und deswegen würde ich das erwähnen. Ich fand das damals was Besonderes. Es war für mich, ich sage ehrlich, ich hatte ein anderes Highlight auf der Card. Aber trotzdem, wenn diese Promo kommt, Mean Gene Okerlund, Vince, Hogan, das muss sein. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Klar, der Blade-Job von Vince, der war viel too much. Das war alles schon overpooked.
Ist das nicht auch das, wo unterm Ring hervorkommt? Wo da so.
Ja, genau diese Szene, ja. Diese ikonische Szene, ja. Aber ich muss sagen, auch der Piper-Turn, ich habe mir schon gedacht, dass er gegen Hogan geht. Ich war verwundert, dass er so ein Schock war. Er war immer gegen Hogan, Piper, egal wo er war. Und es war auch schön, Piper, der damals ja, also bei allem Respekt, der war weg vom Fenster, ja. Der war Referee in der WCW als letztes, wo ich ihn gesehen hatte. Und jetzt kam er da zurück. Und es hatte schon alle Story Sinn. Aber für mich geht es eher darum, dass man eben diese beiden, vor allem den Erfinder von WrestleMania und dann auch den Franchise-Player, der das Produkt ja dann auch getragen hat für 7 oder 8 Jahre, dass man ihn da präsentiert hat. Und das ist wichtig für Sports Entertainment / Pro Wrestling. Die historische Perspektive.
Auch da solche Matches, gerade auch in der McMahon-Ära, gehören ja auch irgendwo dazu. Das darf man wirklich also auch gar nicht mal so unter den Tisch kehren. Ich weiß auch noch, Shane McMahon gegen Vince McMahon, die McMahons in jeder Ecke damals bei der 2000er WrestleMania. Das war damals eine große Nummer. Und ich weiß auch, dass man das natürlich auch sehen wollte. Ähnlich wie wir es hinterher auch mit McMahon gegen Bret Hart gehabt haben. Du wolltest... Das war kein Glück. Das war ziemlich katastrophal.
Einer meiner Flops, aber ich sag dazu was. Ja, sag, sprich ruhig weiter.
Nein, aber das sind ja so diese Dinger, wo du dann auch wo so Realität und Fiktion so miteinander ineinander gehen, ne? Das war kein geiles Match, ne? Auch wenn es da, gab's ja nicht diesen Legdrop von McMahon von der Leiter gegen Hogan auf den Tisch?
Den Kommentatorenpult, ja, genau. Ich sag mal, ein bisschen overbooked war es schon.
Also, es ist, das gehört auch zu McMahon dazu damals. Hätte ich jetzt nicht in meine Liste gepackt, aber ich finde es schön, dass du es mit aufgenommen hast. Ich akzeptiere das und gebe dir das.
Sehr gerne. Und ich kann das empfehlen. Vielleicht, also jeder, der sich mit Wrestling beschäftigt und gerade auch Mr. McMahon oder Vince McMahon, das muss man halt sagen, er war die wichtigste Person der letzten 40 Jahre. Keiner hat das Business mehr beeinflusst. Und deswegen gehören auch solche Momente, auch sein Charakter hat halt auch vieles zu beeinflussen
im
Business. Das muss man einfach auch sehen. Ja, man kann ihn nicht wegreden. Er ist wichtiger als Triple H oder andere gewesen. Und das muss man immer wieder auch erwähnen, dass man ihm schon auch den Respekt zollt. Und ich finde, das war was Ikonisches. Es hätte auch mit Bret funktioniert, wenn es halt auch ein richtiger Match gewesen wäre. Das ist eher meiner Low-Low-Points. Also ich weiß noch, die ersten 3 Stunden morgens verpasst in der Schule, weil ich eingeschlafen bin. Aber ich habe das live angeguckt. Das war so ein Lapdown, das war WrestleMania 2010. Und das war eine Frechheit, aber das war schon so in die Richtung ganz, ganz schlimm. Obwohl da so ein Realness dahinter war und jeder hatte ja diese Jahre mitverfolgt. Ich weiß noch, wie Bret zur Hall of Fame 2006 gekommen ist. Das war ja damals noch was Unglaubliches, ja, dass er das überhaupt macht, endlich diesen Schritt. Die DVD, sein Buch. Und dann hat man diese Fehde und diesen furchtbaren Kampf. Nicht mal den, also sogar die Celebration hat man ja schnell gecuttet, weil man, glaube ich, gemerkt hat, oh, ist sack, glaube ich. Das hat überhaupt nicht funktioniert, leider. Aber in einem anderen Moment hat es funktioniert.
Ja, naja, bin ich komplett bei dir. Was gut funktioniert hat, und damit bin ich mal wieder bei meinen persönlichen Geschichten, ist natürlich Bryan Danielson. Und sorry, es ist Headlock ohne Olaf und Bryan Danielson geht natürlich gar nicht. Deswegen muss ich das hier auch aus der jüngeren Geschichte natürlich aufgreifen. WrestleMania 30, der Weg gegen die Authority against all odds von Bryan Danielson, Daniel Bryan. Das muss man hier erwähnen, das Yes-Movement, auch wenn das da ein paar Schlenker genommen hat, über 8 Ecken, bis es dann geschnallt haben. Batista, der den Rumble gewinnt und dann turnen muss, weil alle Leute nur Daniel Bryan wollen. Ne, Blue-Tista-Chance und so. Ganz großer Moment, eine WrestleMania, die eingerahmt wird durch einen Daniel Bryan, ein Typ, der im Ring zweifellos zu den Besten der Welt gehört, aber zu der Zeit natürlich eigentlich gar nicht so zu WWE gepasst hat. Und dann hat man es trotzdem mit ihm gemacht und es war ein riesengroßer Erfolg, muss man an der Stelle sagen. Und hat super gut funktioniert. Das Match gegen Triple H finde ich nach wie vor herausragend. Ja. Der Main Event gegen Randy Orton und Batista, also bei Triple Threat auf dem Papier offiziell, war ein bisschen drüber. Da hat man vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber auf jeden Fall muss ich das hier erwähnen, weil ansonsten gucken mich Leute komisch an. Olaf, warum sprichst du über Daniel Bryan, Bryan Danielson? Das geht nicht.
Aber es war auch ein unglaublicher Moment. Es war ein unglaubliches Movement und ich glaube, ich habe das damals auch sehr intensiv, auch der Rumble, diese ganze Vorgeschichte, es war ja nicht geplant, dass er den Titel holt. Und es war ja wirklich die Crowd, die dann für Stimmung gemacht hat. Auch eine der ersten Sachen, wo Social Media doch so einen starken Impact dann hatte, wo man sich dann doch sehr stark gewehrt hat, gerade Batista, es war schon auch eine seltsame Rückkehr. Und es war ein unglaublicher Moment, würde ich sagen, auch mit seiner Größe. Und wenn man guckt, Daniel Bryans Entwicklung, das ist überhaupt jemand, der nicht in Vinces Schema passt. Aber Vince ist halt dann doch clever genug gewesen, dann auch solche Leute dann doch die Chance zu geben. Also das muss man ihm lassen. Und Daniel Bryan, es ist schade, weil die Verletzung hat ja diesen Run so ein bisschen verkürzt. Ich glaube, den Moment darf man nicht vergessen. Es war einer der größten WrestleMania-Momente. Es war unglaublich, die Reaktionen. Er war unglaublich over. Und er kam sehr simpel. Er hat ein Gimmick gehabt, das auch ihm eher näher ist. Ja, und er hat ja davon auch bis heute profitiert oder tut das. Und einer der größten Momente, würde ich sagen, sogar WrestleMania. Also ich fand das damals unglaublich und es hat mir sehr gefallen.
Ganz viel Liebe an der Stelle an Bryan Danielson. Und da will ich auch ganz kurz, was mir jetzt auch in der Recherche nochmal eingefallen ist, so auch großer Moment, der aber danach auch keinen großen Impact mehr gehabt hat. Kofi Mania hatten wir ja auch, ne? WrestleMania 35 und Bryan Danielson gegen Kofi Kingston damals.
Ja.
Weiß ich noch, wie geil das damals gewesen ist. Und das geht auch irgendwie gerade so ein bisschen unter fast schon, oder?
Ja, ich glaube, das liegt aber auch sehr stark daran, dass Kofi Kingston seine 8 Sekunden, als er den Titel verloren hat.
Ja, gegen und, Brock Lesnar, schöne Grüße, ja.
Ja, und auch der Run, also er kam so ein bisschen aus dem Nichts, der Champion Run. Auf einmal war er Main Event und okay, hat schon gepasst, er hat den Titel gewonnen, Feel Good Moment. Und dann hat man, finde ich, es verpasst, dass man Kofi einfach Long Term aufgebaut hat. Ja, man hat ihn halt also gesquashed und das ist ja schon eine seltsame Geschichte, ihn so zu squashen, zu demütigen. Und hat ihn halt fallen lassen. Ich will nicht sagen, Jey Uso lässt grüßen. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber es geht schon in die Richtung, dass man halt jemand versucht hat aufzubauen. Und es hat dann halt nicht funktioniert. Ja, und man hat Kofi halt wirklich aufgegeben. Ist schade. War ein großer Moment, aber leidet darunter, glaube ich, dass das Ende und dass er halt heute im Main Event überhaupt keine Rolle spielt. Vielleicht hat er auch nie die richtige Einstellung dafür gehabt. Muss man auch sagen. Er hat sehr lange gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen. Und man hat das Gefühl, das war ja so die Zeit, wo die WWE sich auch sehr divers zeigen wollte und Gleichberechtigung, das waren ja so die Themen damals so, die sie da sehr gebracht haben. Und bei Kofi, man hat diesen Moment genutzt, aber man hat ihn auch wirklich dann schnell oder nach 7, 8 Monaten einfach fallen lassen. Und das ist immer so, als hätte da jemand den Stecker rausgezogen, ja.
Ja.
Und man war vielleicht auch wirklich nicht überzeugt von ihm. Also das muss man auch sehen.
Vielleicht auch da, ne, du weißt, war es nicht damals auch der ESPN-Start oder irgendwas da, als SmackDown dann auf ESPN oder Fox, so lief?
Fox. War es Fox? Glaube ich. Ja, war es nicht 2019, 2018, 19?
Ja, irgendwie sowas. Egal, anderes Thema. Du bist wieder dran.
Gut, ich habe jetzt, etwas Überraschendes jetzt, aber ich habe mal so einen tollen Kampf, den ich damals toll fand und den ich mir auch immer noch gerne angucke. Es ist Women's Revolution. Es ist der erste, ich glaube, Female Title, der neue Women's Championship wurde da eingeführt. Triple Threat. Sasha Banks gegen Charlotte Flair gegen Becky Lynch. WrestleMania 2016. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer das hatte.
32.
Was war da, wo du warst?
Genau.
Ich fand diesen Kampf toll. Ich fand es gut, dass man endlich auch diesen Schritt gemacht hat, diesen Divas Title wegzumachen. Ich war großer Sasha Banks damals Fan und es war auch ein cooler Auftritt mit Snoop Dogg. Aber ich fand auch Charlotte war, man hat gemerkt, da ist jemand, damals habe ich auch ein bisschen NXT die Jahre davor so ein bisschen angeguckt. Man hat schon gemerkt, da kommen Riesen, Female Talents. Und es hat mir Spaß gemacht und es war ein toll gebucktes Match, fand ich. Auch mit einem guten Gewinner. Und es war was ganz Besonderes, finde ich, auch für diese Division. Und das kann man sich bis heute angucken. Ich fand, es war so ein Game Changer. Es war signifikant, gerade für das Women's Wrestling, das wirklich furchtbare Jahre gehabt hat auch. Also sogar die 2000er Jahre sind nicht die glorreichen Jahre, wie man denkt. Die hatten oft 5-Minuten-Kämpfe. Da gibt's tolle Talents. Aber ich finde, das war der Game Changer, dieser Kampf, dieses Triple Threat Match. Und ich war für Sasha Banks natürlich. Aber ich fand auch, mit Charlotte konnte man leben. Und es war was ganz Besonderes. Man hat die drei auch als Superstars präsentiert. Becky war wie so eine neue Lita damals noch, sehr im Anfangsstadium. Und alle drei hatten interessante Charaktere. Es war ein gutes Storytelling und Game Changer.
Unterschreibe ich absolut komplett. Es war ein sehr, sehr gutes Match. Das war auch damals das mit Abstand beste Match auf dieser WrestleMania-Card, meiner Ansicht nach. Da war vielleicht noch das Leitermatch dabei, was Spaß gemacht hat. Aber wir hatten auch zum Beispiel so Gurken wie Brock Lesnar gegen Dean Ambrose mit dazwischen oder so. Oder ein Match, an das man sich nur deswegen erinnert, weil der Shane McMahon vom Käfig gefallen ist. Gegen den Undertaker.
Und oder extrem lange war.
Ja, unfassbar lange für das, was da gezeigt worden ist. Oder The Rock, der seinen Namen anzündet. Ja, aber deswegen, das war ein herausragendes Ding einfach. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das stand da eben auch nochmal in der Bedeutung über den anderen. Und ich fand es auch sehr gut, dass da die Women's Revolution eingetreten ist und vor allem, dass wir auch diesen hässlichen Schmetterlings-Divas-Belt endlich los gewesen sind. Ganz grauenvoll. Aber jetzt mache ich wieder den Übergang hier. Auf der einen Seite haben wir immer wieder Neuanfänge gehabt. Es gibt auch immer wieder Geschichten, die ein Ende einläuten. Wir hatten mehrere Retirements auch in der WrestleMania-Geschichte. Und ich mogel erneut, weil ich mich nicht auf einen Punkt festlegen kann. Ich habe hier im Handout natürlich stehen, das perfekte Karriereende von Ric Flair gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 24. Und dann ist mir beim Nachhinein aufgefallen, verdammt, es gab ja auch noch Shawn Michaels gegen Undertaker. Zweimal. Das waren auch fantastische Matches. Und da haben wir natürlich auch das Karriereende hier gehabt. Und ich glaube, ein WrestleMania-Podcast ohne Shawn Michaels und den Undertaker hier zu machen, ich glaube, da werde ich mit Schimpf und Schande hier aus der Headlock-Community rausgeworfen.
Ja, ich glaube, beide Kämpfe. Oder willst du weiter ausführen?
Ich finde, Ric Flair gegen Shawn Michaels ist für mich emotional eines der besten Matches, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Beide Meister des Verkaufens. Natürlich dann am Ende, wo du genau weißt, es ist für Ric Flair vorbei. Ric Flair, der auf Knien weinend den finalen Schuss erwartet sozusagen mit der Sweet Chin Music.
Shawn Michaels.
Shawn Michaels mit dem I'm sorry, I love you. Und Taker und Michaels mit den zwei herausragenden Matches. Zwei Matches, die auch da problemlos in die Top 5 der WrestleMania History reinpassen. Und dann auch dieser Abschluss von dem Undertaker gegen Shawn Michaels mit so eingesprungenen Tombstone-Piledriver. Es ist einfach herausragend, beides. Und es gehört für mich auch ein bisschen mit dazu, dass du eben auch so ein bisschen diese, da auch wieder emotionale Komponente, wo du nicht nur sagst, ja, wir haben einen neuen Champion, wir öffnen eine neue Ära, Stone Cold Steve Austin, the Stone Cold Era has begun. Nee, es ist auch manchmal ein kleiner Abschied mit dabei. Und das finde ich auch ganz wichtig bei einer WrestleMania.
Absolut. Ich glaube, Leaving the Memories ist damals der Soundtrack von Ric Flair. Es war ein großer Abschied.
Leave the Memories Alone, oder?
Oder das, ja.
Leave the Memories Alone.
Ja, stimmt.
Ja, Entschuldigung.
Und
ich will singen.
Ist ja so, ich bin ja kein großer Ric Flair-Fan. Das kam, glaube ich, beim WCW-Podcast schon ein bisschen durch. Aber ich finde, das war ein großer Moment. Und auch wenn es nicht sein Rücktritt war, er hat dann noch einige Mal gekämpft, war das ein großes Match. Es war gut gebuckt, auch der Abschied. Alles, was damit zu tun hat. Ich fand Shawn Taker gerade 2009 in einer relativ schwachen WrestleMania, ich glaube auch ein Triple H Main Event, war das schon das unglaubliche Highlight. So, die haben ja auch überzogen und dann vor allem dann im nächsten Jahr dann das Karriere- oder vorläufige Karriereende von Shawn hat die, aber ist ja so. Und es war was ganz Besonderes, beide Kämpfe. Obwohl man muss ehrlich sein, damals war schon so, dass die Streak sehr klar war, dass Shawn nicht weitermacht wahrscheinlich, wenn er seine Karriere auf dem Spiel legt. Aber beide Kämpfe sind unglaublich gewesen und für mich Taker Shawn 1 ist einer der Highlights. Mir fällt da so ein ähnliches Highlight ein von WrestleMania, was ich mit dem Match auch so ein bisschen verbinde, weil es halt auch so eine krasse Chemistry und auch ein unglaublicher Moment war Kurt Angle gegen Shawn Michaels, WrestleMania 21. Das war auch so ein tolles Match einfach, wo die Crowd auf einmal so into war und man konnte gar nicht mehr seine Augen da fern lassen. Und das trifft halt auch die zwei auch zu. Und ich habe das schon gesagt, das ist so ein bisschen das Karriereende von, vorläufige Karriereende von zwei Personen gewesen. Mit schönen Momenten, großen Emotionen. Und ich glaube, dass das für Sports Entertainment damals die richtigen Entscheidungen auch für die damaligen Performer war. Aber es wurde auch gut zu Ende erzählt, die ja. Stories von diesen beiden.
Dummerweise haben sich beide nicht dran gehalten.
Ja, also ich bei Sean sage ich mir, okay, es war jetzt ein lächerliches Tag-Team-Match, wo er sich dann auch blamiert hat. Das, immerhin hat er sich da blamiert, aber hat halt die Kohle nochmal mitgenommen. Aber bei Ric Flair, ja, also das, dieser TNA-Run, ich empfehle jedem AJ Styles seinen Gimmick-Wechsel, wo dann Ric Flair der Manager war und dann halt auch da die Kämpfe. Also auch Hogan leider hat ja einer seiner letzten
keine
Matches.
Keine gute Zeit von TNA damals, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, das war der Anfang vom Ende, ich glaube, von TNA, das muss man ja offen sagen. Also sie haben nie wieder dieses Niveau wie davor erreicht, leider, ja. Und man muss ja auch sagen, auch Hogan hat leider sein letztes Match auch bei TNA gehabt. Ich glaube, Bound for Glory gegen Sting in einem Streetfight. Das waren alles Sachen, die vor 500 oder 300 Leuten stattfanden. Ric Flair hat ja vor ein paar Jahren nochmal versucht zu kämpfen. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Und damit hat sich das auch und hoffen wir, ich hoffe wirklich, dass er nicht nochmal in den Ring steigt. Und die Fans werden trotzdem sich mehr an diesen 2008er Moment erinnern. Eine starke WrestleMania, by the way. Ja, war eine gute WrestleMania, auch mit Taker Edge im Main Event und anderen Dingen. Und es war was Besonderes, beides.
Ja. Ich glaube, das Match gegen Sting war nicht sein letztes Match von Hogan. Ich bekam danach noch ein paar. So ein paar
Zusatz auf der Tour,
glaube ich. Ja, da waren noch so House-Shows waren noch dabei, aber ist egal. Ja. Hast du eigentlich noch eins jetzt oder sind wir jetzt schon beim Ende angekommen?
Ja, wir sind schon beim Ende angekommen.
Ich habe noch so Schnellfeuerrundenmäßig tatsächlich.
Ja, Marco, ich kann auch so ein paar Momente noch raushauen.
Weil es gibt nämlich ein offizielles Video auf dem YouTube-Kanal von WWE, wo man eine Liste aufgestellt hat, den größten WrestleMania-Moments. Und das Video ist von März 2022. Und ich ergänze das auch noch ein bisschen, weil ich habe noch ein Match auf der Liste und da will ich gerne eine Reaktion kurz drauf zu hören, was auch ein großer WrestleMania-Moment der ganz, ganz jungen Vergangenheit ist. Aber ich würde ganz gerne mal kurz deine Reactions, wie man im YouTube-Slang so schön sagt, zu den Top 5 hier hören. Auf Platz 5 der Top-WrestleMania-Momente war hier nämlich The Boyhood Dream Has Come True. Also Shawn Michaels gewinnt im Iron Man Match gegen Bret Hart die WWF Championship bei WrestleMania 12.
Great. Ganz ehrlich, ein großer Moment. Ein tolles Match. Einer der Matches, ich glaube, auch eine unglaubliche Chemistry zwischen Bret und Shawn. Auch ein tolles Storytelling. Rocky gegen, ja, was war Bret eigentlich in der Fehde? Beim Aufbau weiß ich gar nicht, aber ich glaube damals, wenn man Wrestling-Fan 96, 97 war oder auch wenn man sich das rewatchen möchte, guckt euch diese zwei Jahre zusammen an und es geht im Endeffekt in diesen zwei Jahren nur um Bret Hart und Shawn Michaels. Und es fängt beim Rumble und dann mit WrestleMania 12 an. Tolles Storytelling, Shawn damals unglaublich over und auch ein Kampf, der, obwohl ich nicht so lange Kämpfe mag, mir persönlich entertainend genug war und auch mit einem tollen Ende und ich für mich ist Bret Shawn einer der größten Fäden, ich weil es auch einen sehr realen Faktor dahinter hat und ich halt Shawn 97 diesen Shawn sehr mochte, den heelischen Shawn und auch man muss auch sagen, was Shawn im Ring damals gezeigt hat, ich sag das mal offen, 90% der Performer konnte das nicht, sie hatten nichts mit ihm am Ring zu suchen, Shawn war wirklich auf einem anderen Level damals, wenn man sich so SummerSlam Vader anguckt, man denkt ja immer nur in einen Spot, aber was der da alles macht in diesem Match, wie viele Spots er macht, wie viel er da rennt und bam, ist unglaublich. Und mit Bret und Shawn, das war was ganz Besonderes. Auch das Series-Match ist was ganz Besonderes. Jeder redet nur über das Finish, aber die zwei, das sind ganz große Leute und ganz, ganz große Performer. Und WrestleMania Boy Dream, tolles Storytelling, Shawn Michaels. Sag ich ehrlich, the face of the company, auch wenn es ihn persönlich ruiniert hat und zwei Jahre danach er erstmal Karriere anhatte, wieder eins. Es war ein toller Moment. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
Ich war kein Fan von dem Match. Oh, Shawn Michaels als Babyface war mir damals auch zu glatt. Das hat ja auch gar nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist. Dazu, du hast gerade Vader angesprochen. Da hat er auch ganz schön Ego gezeigt, der Shawn Michaels, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Er funktioniert nur so, glaube ich. Aber ja. Ich hatte seinen zweiten Run, weil
aber
er keinen Charakter hat. Sorry, ja.
Aber es ist zweifellos ein großer Moment. Also das ist natürlich der erste Championship-Sieg von Shawn Michaels hier im Main-Event von WrestleMania,
wo er so lange... Wo er den Gürtel so anguckt.
Ja, genau. Deswegen ist ein großer Moment. Wäre aber jetzt persönlich für mich keiner meiner Lieblingsmomente, weil ich das Match nicht mag.
Das ist so.
Ganz ehrlich. Dann haben wir hier auf Platz 4 First Women's Main Event Ever. Becky Lynch, Ronda Rousey, Charlotte Flair.
Das ist so auf meinen Top-Flops, würde ich sagen. Da war sehr, sehr viel Hype vor dem Kampf. Ich fand auch ein bisschen künstlich alles. Und ich fand halt, weil auch leider auch das Finish dann auch gebotcht war, hat das für mich nicht so funktioniert. Also Becky war sehr over. Vielleicht wäre auch ein One-on-One-Match besser gewesen. Aber ich fand das war mir alles so künstlich, dieses, wir setzen die jetzt, wir pushen die jetzt. Und ich finde, das hat sich ja natürlich entwickelt. Und das war mir dann zu aufgesetzt. Und ich fand halt, und damit steht und fällt so ein bisschen, der Kampf hat nicht so ganz funktioniert. Das ist einer der wenigen WrestleMania-Main-Events, wo das Finish wirklich nicht gut war. Und ja. Eher disappointing, würde ich auch sagen. Eher disappointing.
Ja, auch da wieder. Es war natürlich wieder so ein First Time Ever im Main Event, das war WrestleMania 35. Ich fand, das Match an sich war okay, aber hat nicht ganz mitgehalten. Deswegen, ich akzeptiere das, dass das wichtig gewesen ist, aber würde jetzt auch in meinen Top-Listen da nicht so ganz auftauchen. Natürlich historisch wichtig, aber da finde ich tatsächlich den anderen Three-Way, den du jetzt genannt hast, von WrestleMania 32 fast noch wichtiger, ehrlich gesagt, weil das nochmal größerer Sprung gewesen ist. Dann auf Platz 3, passenderweise WrestleMania 3 mit The Slam Heard Around the World, Hogan gegen Andre the Giant. Hast du ja schon ein bisschen anklingen lassen hier.
Also ist ein großer Moment und ist einer der WrestleMania-Momente, auch die vor allem auch in den ersten Jahren immer wieder gezeigt wurde, wenn WrestleMania der Trailer kam. Und das fand ich das erste Mal, dass Hogan den Body Slam gemacht hat, wenn man so das researcht, wenn man so ein bisschen wichtig Tour sein möchte oder kleinkariert. Aber darum geht's ja gar nicht. Es war ein historischer Moment und es ist halt Andre the Giant war eine beeindruckende Physik, Persönlichkeit, gibt eine tolle Dokumentation auch, die im Jahr 2020 rauskam, empfehle ich, oder 19, bei Vice. Und ist ein ganz, ganz großer Moment, auch ein wichtiger Moment für WrestleMania, würde ich sagen.
Ja, bin ich komplett dabei. Ist halt ein absolut herausragender Moment, den muss man auch nennen, er war so oft zelebriert. Das gehört da auch mit rein. Ist es aber einer meiner Lieblingsmomente? Nee. Weil das ein schlechtes Match, also kein gutes Match gewesen. Und da können die beiden noch nicht mal was für. Andre war ja damals auch einfach nicht gesund. Und da hat man auch gemerkt, wie sehr er sich durch das Match kämpfen musste. Platz 2, WrestleMania 31. Seth Rollins casht sein Money in the Bank Briefcase ein. Und es wird ein Three-Way zwischen Brock Lesnar, Roman Reigns und Seth Rollins. Auf Platz 2, wohlgemerkt, sage ich jetzt nochmal.
Ich glaube, das ist auch etwas, dass man etwas von heute da reinpusht oder rein erwähnt. Seth Rollins ist ja auch noch ein aktueller Performer. Und er ist ja, wenn man nach WWE-Standards geht, müsste er ja eine WWE-Legende sein. Er ist seit 10 Jahren im Main Events und sicherlich war es damals ein starker Moment. Überraschender Moment natürlich. Ich muss aber sagen, man hat Roman Reigns, der Aufbau von Roman und Lesnar, der hat halt schon extrem darunter gelitten. Das war jetzt aber ich würde nicht die Schuld bei den Performern suchen. Ich fand immer, dass sie einfach auch schlecht eingesetzt und schlecht gebuckt wurden einfach. Und klar, es war überraschend, aber ich bin kein großer Seth Rollins Fan. Und man hat Seth Rollins in den letzten 10 Jahren immer wieder versucht, zu einem Main-Player zu machen. Ich finde eigentlich jedes Mal funktioniert es nicht ganz. Und das war wieder mal so ein Moment. Man hat ja damals auch ein Stable gehabt und hat alles versucht. Ich kann das verstehen. Ich finde, er versucht ja auch, sich neu erfinden mit den Outfits und etc. etc. Und für mich fehlt etwas. Er hat nicht diesen X-Faktor. Irgendwas fehlt.
Ja.
Und das verbinde ich halt mit ihm auch dann. Natürlich ist der Moment, er ist nicht in den Top. Er ist nicht Top 2.
Top 20 vielleicht mit ganz vielen Augenzwinkern oder so. Das hat man ja auch damals so ein bisschen gemacht, weil man eigentlich schon, also war zumindest mein Eindruck immer, man hat so ein bisschen die Reißleine gezogen, weil eigentlich keiner hatte mehr Bock auf Brock Lesnar und Roman Reigns. Und da hat man eine Überraschung mit eingebaut und die es noch nie gegeben hat. Und da haben wir wieder ein First Time Ever. First Time Ever Cash in the Main Event von WrestleMania. Großes Ding für Rollins, natürlich auch geile Szene natürlich auch, ne, wenn er dann natürlich auch auf der WrestleMania-Bühne steht und da dreht und so. Ja. Alles gut. Wäre aber auch meiner Ansicht nach da nie reingerutscht. Einen haben wir noch. WrestleMania 30 hatten wir heute schon mal. Das Ende der Streak. Undertaker gegen Brock Lesnar.
Ja, da kann ich eine private Story erzählen. Aber zum Streak-Ende an sich, ich wurde davor leider gespoilert. Also das hat mir den Überraschungsfaktor genommen. Ich hatte am nächsten Tag Training. Ich war damals auch schon, ich hatte damals eine Jugendmannschaft und die haben, meine Spieler haben über Taker und Streak geredet und dass die gebrochen ist. Und ich wollte mir das nach dem Training in Ruhe, ich hatte es geschafft, den ganzen Tag nicht gespoilert zu werden. Und wollte mir das, weil irgendwas war an dem, dass ich es nicht konnte. Und ich hatte nur den Anfang von WrestleMania gesehen und wollte dann den Rest später sehen. Und ich war halt gespoilert. Dass man es dann beendet hat, kann man schon verstehen. Ich finde, dass Brock Lesnar im Jahr 2014 einen guten Run hatte. Auch starke Promos von Paul Heyman, einer der stärksten vielleicht sogar nach WrestleMania. Und ich fand, mich hat irgendwann diese Teilzeitgeschichten Part-Timer schon gestört. Und Taker war für mich, er kam halt immer so einmal im Jahr und dann so gerade noch so diese Streak gerettet. Und ich finde halt, ich hätte es vielleicht nicht gegen Lesnar gemacht. Andererseits, man kann es machen. Es ist schon ein großer Performer. Man hat ja, Reigns hat ihn ja dann später auch besiegt, aber darüber redet ja kein Schwein. Und ich glaube,
aber es ja nichts mehr bedeutet hat, deswegen.
Ja, ich glaube aber, dass man Takers Karriere einfach einen Tick zu lang ging, auch wenn es mit AJ dann ein guter Abschluss war. Und man wollte da so dieses, man wollte diesen Schockeffekt haben, weil die WrestleMania war doch sehr auf Daniel Bryan eigentlich umgebaut. Und dass man sieht, dass da Longtime gar nicht so viel Gedanken waren. Ich meine, Daniel Bryan war dann der Champion und dann war Brock Lesnar der Streakbreaker. Ich bin mir sicher, dass die zwei nicht dann den großen Main Event gehabt hätten irgendwo, ja.
Und aber das Survivor Series doch mal, oder? War das nicht so?
Ja, Title versus Title oder sowas. Ja, ja, aber ja, ja.
Champion versus Champion, aber nicht Title versus Title.
Ja, genau, sorry, ja. Und ich finde halt, dass, aber es war Jahre später. Das war ja, Jahre ja. später. Ja. Und ich finde, man kann das schon machen, es hätte aber nicht gegen Dings haben. Aber ich muss auch sagen, Taker, der Kampf war auch nicht gut, muss man ehrlich sagen. Aber der Schockeffekt hat es ja geschafft. Ich meine, bis heute reden darüber Leute. Und das damit hat es ja so ein bisschen seine Pflicht erfüllt. Es ist nicht für mich Top 1, aber es gehört schon in den großen WrestleMania Moments. Das würde ich schon sagen. Aber mich hat irgendwann Taker und all was damit zu tun hat, einfach ein bisschen gestört. Ich würde noch ein anderes Lowlight nennen. Cena, Rock, beide Matches, furchtbar. Viel Hype, furchtbare Kämpfe. Und das war so diese Zeit damals so ein bisschen. Ja. Er hätte lieber, Taker hätte das Jahr davor, und das wäre noch einer meiner Favorites gewesen, gegen CM Punk. Verlieren sollen. Das ist einer meiner Favorite-Kämpfe. Aber das hat man natürlich nicht gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, warum nicht. Aber das wäre für mich der richtige Moment gewesen, weil das hätte CM Punk dann wirklich auf den Next Level auch gebracht.
Ja, hat man nicht gemacht. Auch ein Edge hat ja abgelehnt anscheinend, gegen Undertaker zu gewinnen. Ja. Kam jetzt ja in den jüngsten Interviews noch raus. Absoluter WrestleMania-Moment. Natürlich der Bruch der Streak, muss man ja ganz klar sagen. Aber wenn wir hier über unsere Lieblingsmomente sprechen, das gehört für mich auch da nicht dazu. Ist nicht mein Lieblingsmoment, ganz einfach. Weil es halt nicht der richtige Gegner gewesen ist. Wie gesagt, Edge wäre gut gewesen, CM Punk wäre gut gewesen. Halt jemand, der davon auch profitieren kann. Brock Lesnar hat es damals nicht. Und ich habe jetzt hier noch einen Pick hier. Das ist jetzt hier Überraschungstüte. Nämlich aus der ganz jungen Vergangenheit. Was ist denn mit dem Ende von WrestleMania 40. Also Cody Rhodes gegen Roman Reigns. Und dann am Ende, ne, wir sind hier im Tribal Combat und am Ende haben wir dann die Eingriffe, da die Bloodline und der Rock und der Taker und der John Cena und alles Mögliche, alles durcheinander. Und das wird für viele als deren quasi, als der Moment einer neuen WWE-Generation beschrieben. Wie ging's dir denn damals da?
Also ich fand, ja, das hat mir auch gefallen. Ich fand Rock auch The Night Before als Heel Rock unglaublich over. Und da hat er mir sehr gefallen. Und ich fand die Storyline, man hat Cody damit noch größer gemacht. Cody hat endlich seine Story gefinished, ja. Und ist zum absoluten Face of the Company geworden. Roman hat ja so ein bisschen den Company versucht zu tragen und hat es ja auch im Endeffekt dann auch gemacht irgendwann. Und es war ein tolles Story-Ending. Ich weiß nicht, ob ich so gebuckt hätte. Ja, aber okay, das war so ein bisschen Attitude eher, so ein bisschen, man hat es versucht, man hätte es auch anders machen können, aber ich finde es in Ordnung, es war entertaining genug, es waren tolle Bilder, es war auch das, was WrestleMania so ein bisschen sein soll, der Face for Champion, diese tollen Bilder, first time ever ist Cody, glaube ich, WWE Champion geworden und man hat damals schon einen großen Star gemacht und ich sehe Cody als einen Superstar, einen Mainplayer, the face of the company, ja, er ist für mich so ein bisschen nach Reigns der legitime Nachfolger und ein besserer jetzt schon. Und es war ein großer Moment. Ich würde auch sagen, wir werden uns an diesen Moment auch Jahre später noch zurückerinnern und auch gerne angucken. Er ist für mich nicht in meinen Top 5, aber das heißt nicht, dass das ein unglaublich schöner Moment war. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
ich fand, es war ein geiler Moment. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, ich glaube, wenn ich da noch nur Fan gewesen wäre und nicht hier schon Podcast und man hat so ein bisschen Zeitdruck dahinter, so die Analysebrille oft aufhat, ich glaube, ich hätte das noch viel mehr gefeiert, als ich das damals gemacht habe. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine der Geschichten, wo ich hier bei Headlock ein bisschen zu kritisch gewesen bin. Generell auch mit der WrestleMania 40. Und ich muss sagen, das ist schon ein geiler Moment. Ist er jetzt unter meinen Top 5? Nee, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich jetzt, man wird älter, man hat so viel gesehen, man ist so ein bisschen abgestumpft. Aber ich glaube, wenn ich jünger wäre, dann wäre das für mich jemand, was für mich ein Event, ein Moment, der wahrscheinlich unter meinen Top 3 oder Top 5 auf jeden Fall landen würde. Deswegen finde ich das total legitim, dass man da auch sagt, so, das ist was aus der jüngeren Vergangenheit, wo man diese Emotionalität auch nochmal erreicht hat eben, weil man da so schön auch mit Emotionen gespielt hat, mit Vergangenheit und Gegenwart, was auch WrestleMania so ausmacht, dann gerade dann eben auch zu einer Jubiläums-WrestleMania wie WrestleMania 40, da gehört das ja auch immer damit dazu. Also von daher bin ich da komplett dabei. Ich würde das, glaube ich, auch noch mit reinnehmen, einfach der Vollständigkeit halber. Und ich finde, es ist auch ein schöner Abschluss für diesen Podcast, Aladin.
Ja, finde ich auch im Endeffekt. Und ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Großer Moment. Und wir hoffen natürlich, dass diese WrestleMania uns genauso schöne Momente beschenkt, an die wir uns auch Jahre später erinnern. Und ich finde es immer wieder schön, dass wir da mal zurückschauen und auch in die an unsere positiven Erinnerungen zurückschauen und wie wir diese Sachen noch eingeordnet haben. Und ich kann nur sagen, Cody ist ja wieder Champion. Wahrscheinlich Legacy.
We will see, was dabei rauskommt. Und da kann man es ja schon mal sagen, wir beide werden wahrscheinlich auch die WrestleMania-Reviews übernehmen, weil der gute Kai dann in Schottland weilt. Ansonsten wäre der wahrscheinlich auch noch mit dabei gewesen. Aber wir werden die WrestleMania-Berichterstattung hier für euch stemmen dann in diesem Jahr. Und ich fand es auch schön, nochmal über die großen, schönen Momente zu sprechen. Weil es ist ganz wichtig, dass man nicht immer nur motzt und schimpft, was gerade Kacke ist und so, sondern dass man sich auch einfach dran denkt, was einem Wrestling auch gibt, was einem WWE auch immer wieder gegeben hat in der Vergangenheit und weshalb man auch eigentlich all das so liebt und weshalb man so viel Zeit daran investiert, wie man es dann eben tut. So, dann sind wir an der Stelle nämlich durch. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, dann hört natürlich gerne noch mehr Headlock, vor allem dann auch auf unseren Supporter-Kanälen, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Seid da auf jeden Fall dabei. Bei uns geht es nämlich dann auch schon diese Woche in der wilden Reise weiter. Wir sind jetzt noch bei WWE WrestleMania gewesen. Bei AEW steht ja auch jetzt Revolution auf dem Plan. Also sprich, da werden dann der Markus und David sich das Ding auch noch reinziehen und da werde ich auch noch die Review dann in den kommenden Tagen hören. Hört da auch rein. Saladin, wir sind durch an der Stelle, oder? Hast du noch was zu sagen?
Wir sind durch und ich kann nur sagen, WrestleMania, Road to WrestleMania, ich glaube, wir freuen uns auf den gemeinsamen Podcast und wir werden es differenziert wie immer analysieren und werden uns die positiven wie negativen Sachen dann durchanalysieren. Und ich freue mich sehr drauf.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was es da erwartet. Der Aufbau ist so ein bisschen meh, aber das kann ja trotzdem, vielleicht ist es auch einfach so die Generalprobe. Die Generalprobe hat nicht funktioniert. Dafür wird dann das Ergebnis umso besser, wenn dann eben WrestleMania ansteht. Ich freue mich auf die Reviews. Dauert noch ein bisschen bis WrestleMania, aber trotzdem habt ihr schon mal also ein bisschen WrestleMania-Feeling hier mit uns geschnuppert. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Gut.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.